Hey, da sind wir wieder.
Ja.
Filmmagazin. Ich bin der Martin.
Ich bin der Lukas. Und wir sprechen über Filme und Serien.
Crazy. Aber nicht so, wie ihr das üblicherweise vielleicht sonst so mitbekommt. Aktuelle Veröffentlichung ist bei uns nicht ganz so häufig.
Nein.
Sondern bei uns gibt es etwas hinter die Kulissen, etwas Blick aufs große Ganze.
Kultur.
Ah, Kultur. Sowas. Und deswegen, wir versuchen da immer ein paar interessante Gedanken aus gesellschaftlichen oder filmischen Phänomenen zu ziehen.
Ja.
Deswegen sind wir auch immer gerne bereit, mit euch darüber zu diskutieren. Wenn ihr das wollt, könnt ihr uns auf Twitter, Instagram, unserer Webseite filmmagazin.audio, mail@filmmagazin.audio auch zu erreichen. Deswegen schreibt uns auf jeden Fall, wie ihr das auch immer alles fandet, was wir hier erzählen. Deswegen, das war's eigentlich an sich für unsere Vorstellung, oder? Haben wir noch irgendwas?
Ich würde sagen, nö.
Oder gleich einsteigen.
Ich finde, das reicht doch schon vollkommen aus, oder?
Gut.
Weil diese Woche ist nämlich der Martin dran mit einer Geschichte und mit seiner Geschichte und ich bin sehr gespannt, was er denn erzählt.
Ich hatte auch hier einen Film gesehen, der das Ganze ausgelöst hat, warum ich mich jetzt mit einer Sache näher beschäftigt habe.
Auslösendes Ereignis.
Ein auslösendes Ereignis, könnte man sagen. Und es geht um Ghostbusters Afterlife.
Aha.
Der ist jetzt auf Video on Demand verfügbar.
Also ich habe ihn nicht im Film gesehen, ja, aber ich habe gesehen, dass man ihn jetzt kaufen kann.
Also man konnte ihn schon vorher kaufen, jetzt konnte man ihn aber auch leihen, also muss nicht ganz so viel Geld dafür bezahlen. also Afterlife heißt da im großen Teil der Welt bei uns Legacy, aus irgendwelchen Marketinggründen hat man den Untertitel gegeben. Und der Film ist jetzt nach dem Reboot-Versuch mit Melissa McCarthy und Kristen Wiig der nächste Versuch, das Ghostbusters-Franchise wieder zu beleben oder ein bisschen Leben einzuhauchen. Und jetzt statt einer kompletten Neubesetzung hat man sich entschieden für ganz den Zeitgeist entsprechend die volle Dröhnung Nostalgie.
Ja, juhu.
Und sehr, sehr viel kennste.
Einmal die Dosis Nostalgia eingeworfen und zack geht's los.
Genau, es gibt nämlich einige Handlungsverläufe im Film, die entsprechen so ziemlich 1:1 dem ersten Film von 1984. Da kehren auch einige Charaktere wieder, die man mal aus dem Schrank geholt hat. Das ist auch so ein Trend. Da habe ich erst überlegt, ob ich das mir genau anschaue, weil das ist irgendwie mittlerweile auch so wirklich eine, was ich mittlerweile wirklich nicht mehr sehen kann, wenn irgendwelchen alten Schauspieler nochmal ein Kostüm übertragen müssen, was sie vor 40 Jahren getragen haben und sich gerade so auf den Beinen halten können, damit sie nochmal ein paar Zeilen in die Kamera sagen können und dann die Leute, die Originalfilme kennen, sagen, oh, weißt du noch damals? Und jeder Jüngere fragt sich, ja, keine Ahnung, was soll das? Wer ist das?
Was soll das?
Und es fühlt sich auch immer so unkreativ an, auch gerade bei dem Film. Ich fand den sehr, sehr meh, muss ich sagen. Aber eine Sache hat man doch meine Aufmerksamkeit erregt, was dann damit im Zusammenhang steht. Deswegen einen etwas größeren Spoiler für den Film. Wer den jetzt komplett unbeteiligt sehen will, der sollte jetzt wahrscheinlich abschalten und dann später nochmal zuhören.
Wenn ihr es geschaut habt, ja.
Ja, aber zumindest den einen Spoiler, den ich euch geben möchte, ist, dass Harold Ramis, also als Dr. Egon Spengler, zurückkehrt in diesem Film. Also der Wissenschaftler von Ghostbusters, der Kopf sozusagen, der Ghostbusters kehrt in diesem Film zurück. Aber das ist, wenn man mal drüber nachdenkt, ein bisschen schwierig möglich. Weil Harold Ramis ist 2014 verstorben. Der hat an einer Autoimmunerkrankung
Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst, glaube ich.
Deswegen kehrt Harold Ramis nicht als Mensch zurück, sondern als CGI-Figur.
Yay. Auch so ein Trend.
Das ist auch so ein Trend. Und da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich und wie sieht eigentlich die rechtliche Situation aus? Weil es ist jetzt nicht das erste Mal, dass tote Schauspieler, Schauspielerinnen zurückkehren und die können es ja nicht mehr für sich entscheiden, ob sie diesen Film mitmachen wollen.
Ja.
Die werden dann einfach irgendwie digital wiederhergestellt und spielen dann dort wieder mit. Deswegen habe ich mir das mal mich etwas damit auseinandergesetzt, wie das so aussieht. Weil das ist wirklich, kann man sagen, ein größerer Trend, so einen, was ein bisschen mehr Schlagzeilen verursacht hat, war 2019. Dort kündigte ein Filmteam an, für ihren Vietnam-Film Finding Jack James Dean engagiert zu haben.
Aha.
Den James Dean. Ne, der 1955 verstorben ist, den sicherlich viele kennen als eine große Schauspiellegende, auch mit 27 gestorben, recht sehr, sehr jung.
Autounfall, oder?
Autounfall, glaube ich, genau. Und der wird halt mit CGI, also computergenerierten Effekten und Bildern und halt Archivmaterial, damit wird sein Gesicht, sein Kopf wiederhergestellt und auf den Körper-Double gesetzt.
War das nicht bei Watchmen auch so, bei JFK, wo da gibt es so eine JFK-Szene?
Ganz am Anfang, im Intro, es kann sein, das ist so eine häufige Technik, dass es der Körper ist quasi, ist ein Schauspieler, ein anderer Schauspieler, aber der Kopf wird digital hergestellt.
Ja.
Genau. Und das Filmteam hat das so erklärt, dass man halt sehr lange Zeit nach einem geeigneten Schauspieler gesucht hat, aber es gab keinen zweiten James Dean.
Genau. Und dann haben wir ihn einfach repliziert. Super Idee.
Das hat auch für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt innerhalb von Hollywood. Also Chris Evans hat auch einen Tweet abgesondert, der gesagt hat, das ist beschämt, dass das gemacht wird. Und Elijah Wood hat auch einfach getweetet, nope. Einfach so ein Wort. Dabei ist das in Hollywood eigentlich wirklich schon gang und gäbe, tote Schauspielerinnen wiederzuholen.
Ja.
Da ist Star Wars Rogue One. Ein sehr gutes Beispiel. Peter Cushing kehrt als Moff Tarkin wieder. Der ist bereits in den 90er Jahren verstorben und wurde hier auch mit dieser üblichen Technik Körper ist ein Schauspieler und dann Kopf ausgetauscht.
Ja.
Blade Runner 2049, Sean Young wurde quasi digital nachgebaut, damit man sie in ihrem jüngeren Ich, wie sie in den 80er Jahren ausgesehen hat, wiederholen kann. Das war auch ebenfalls Technik, anderer Körper und Kopf ist komplett digital.
Ja.
Dann gibt es natürlich die Fälle, wo Schauspieler während des Drehs verstorben sind deswegen darauf zurückgreifen musste. Da wäre der letzte Tribute von Panem mit Philip Seymour Hoffman, ist das der Fall. Fast and Furious 7 mit Paul Walker. Die bekamen alle nochmal den digitalen Defibrillator sozusagen versetzt, um sie nochmal wieder herzustellen. Auch ein ganz, ganz frühes Beispiel war auch Gladiator aus dem Jahr 2000. Dort ist der Nebendarsteller des Sklavenhändlers Proximo, Oliver Reed, der ist während der Dreharbeiten verstorben und für seine letzte Szene, da wurde nochmal eine spezielle Szene drumherum geschrieben, hat man das dann so gestaltet mit Computereffekten und einem Körperdouble, dass er quasi eine Todesszene bekommt, die eigentlich gar nicht so geplant war.
Ja.
Wenn man sich die genau auch anschaut, die Szene, dann sieht man das, da ist die Effekte noch nicht ganz so gut gewesen, da sieht man, dass irgendwie der Kopf nicht so ganz passt oder so ein bisschen montiert wurde. Aber es war auch schon ganz gut umgesetzt, wenn man das nicht drauf geachtet hat, dann hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Dann gab es auch in Superman Returns von 2006, da wurde Marlon Brando als Supermans Vater wurde per Computer wiederhergestellt und auch seine Stimme wurde wiederhergestellt. Das ging da auch möglich, weil der halt in diesem Kristallpalast, in dem Schloss der Einsamkeit oder so heißt das ja irgendwie so bei Superman. Weiß ich nicht ganz den ganzen Namen, aber deswegen hat man ihn noch nicht so ganz gesehen, den Kopf, sondern er war so in so einem Kristall, hat man nur das Gesicht gesehen. Deswegen war das auch möglich, dass man da nicht so ganz, ganz sehr auf die Effekte gucken möchte. Deswegen ist es mir auch nicht unbedingt aufgefallen. Auch in der Werbebranche ist das schon vorgekommen. 2014 hat die Marke Galaxy Chocolate einen Spot veröffentlicht und dort ist Audrey Hepburn aufgetreten und hat eine Schokolade gegessen. Und das hat man dann auch, hat sie komplett digital wiederhergestellt.
Habe ich noch Rechte, wenn ich tot bin? Das wäre jetzt meine Frage.
Genau, wie sieht die Rechte?
Habe ich noch Persönlichkeitsrechte?
Also ganz generell zum Beispiel in dem Fall von James Dean war das so, da kümmert sich eine Agentur drum. Die Agentur heißt Worldwide XR und die hat nach eigenen Angaben die Rechte an über 400 verstorbenen Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Musikerinnen, Sportlern und anderen historischen Persönlichkeiten.
Okay.
Darunter Neil Armstrong, Buddy Rich, Sugar Ray Robinson, Ingrid Bergman und eben auch James Dean. Und die Firma arbeitet dafür halt mit den Familien und Hinterbliebenen zusammen, die quasi ihnen die Rechte überlassen und quasi sagen, hier, wir handeln wie normale Schauspielagentur halt und kümmern uns um die Repräsentanz.
Da gibt es dann auch Geld, nehme ich an.
Genau. Dann kümmert sich dann auch die Agentur halt, dann gibt es natürlich Geld dann dafür und die kriegen dann die Familie und die Hinterbliebenen des Verstorbenen. Deswegen ist das sogar recht einfach, wenn man so will, wenn man einfach das Recht der Familie und der Hinterbliebenen hat. Und das fällt auch in den USA, zumindest in Kalifornien, gibt es dafür auch ein spezielles Gesetz.
Aha.
Das ist das Right of Publicity Gesetz, das das Ganze auch regelt. Das regelt dann nämlich, dass das Recht, das Bildnis, das Aussehen und die Stimme eines Verstorbenen gehen dann quasi auf den Nachlass zurück. Die können das dann organisieren und haben dann die Rechte darüber. Und jeder, der den Toten sozusagen dann als Werbeträger oder irgendwie als Schauspielerin oder irgendwie als Repräsentanz buchen möchte, muss dann halt das alles über den Nachlass klären. Oder dann halt in dem Fall, wenn der Nachlass das eine Agentur überlassen hat, mit der Agentur. Das ist dann im Prinzip ein gewöhnlicher Lizenzvertrag. Das Gesetz gilt übrigens nicht nur für verstorbene Personen, sondern würde auch bei lebenden Personen funktionieren, wenn man zum Beispiel ein Biopic macht, also einen biografischen Film, wo es um das Leben einer bestimmten Person geht und die Person würde noch leben, dann ist das auch, fällt das auch unter den Right of Publicity Gesetz. Das Ganze, da braucht man dann auch nicht unbedingt immer auch, das muss auch nicht sein, dass das unter dieses Gesetz fällt, weil das kann dann auch unter das First Amendment fallen, also der Meinungsfreiheit, die ja gerade in den USA ja sehr, sehr hohe Stellung hat.
Ja.
Da gab es auch schon Fälle, wo das dann auch dementsprechend so entschieden wurde, wenn dann halt ein Filmstudio entscheidet, einen Film über eine Person zu machen und die Person ist damit nicht einverstanden, was sie dort sieht, dann kann das auch unter der Meinungsfreiheit fallen. Das ist zum Beispiel 2018 passiert. Da hat die Schauspielerin Olivia de Havilland, die kennt man vom Winde verweht.
Ja.
Also die war da auch schon über 100 Jahre alt oder so, wo diese Klage dann publik wurde, die ist dann noch kurze Zeit danach auch verstorben, aber die hat sich zumindest mokiert an der Darstellung. Da gab es nämlich eine Serie Feud, da geht es halt so um einen Streitfall zwischen zwei Schauspielerinnen während des Drehs, ist gar nicht jetzt so wichtig, aber da kommt zumindest Olivia de Havilland in einer Nebenrolle auch vor und wird dort von Catherine Zeta-Jones gespielt und halt die echte de Havilland war überhaupt nicht damit einverstanden, wie sie dort dargestellt wird und hat dann das Studio verklagt, das Filmstudio, aber das Gericht hat dann entschieden, dass sozusagen die Meinungsfreiheit dem überwiegt dem Ganzen. So, aber das Right of Publicity Gesetz, das in Kalifornien, das trat 1985 in Kraft, hat auch nochmal einen recht interessanten Ausgangspunkt, also da war nämlich auch ein Rechtsstreit ist dem vorangegangen, nämlich zwischen dem Sohn und der Witwe des Dracula-Schauspielers Bela Lugosi, das ist der Dracula von 1931 gewesen,
aha,
also der noch vor Christopher Lee, kennt man wahrscheinlich auch sein Gesicht als, ja, als Dracula, auch einer dieser ersten Universal Monsters war das damals, also auch wie Unsichtbare Mann, es gab es noch, die Mumie, glaube ich, war damals, ja, auch. In den 30er Jahren waren das zumindest viele Monsterfilme, hat Universal rausgebracht und eben auch Dracula. Und das war einer auch der erfolgreichsten. Und Universal hat halt selbst nach dem Tod von Bela Lugosi weiter die in den Werbekampagnen oder in Merchandise-Produkten weiter das Gesicht von Lugosi benutzt. Mhm. Und das wurde zunächst 1979, gab es schon erste Gerichtsverhandlungen. Und dort hat noch das höchste Gericht Kaliforniens noch entschieden, dass eine tote Person keine Rechte hat.
Okay.
An der Verwendung seines Bildnisses und dass auch kein Nachlass darüber entscheiden durfte und dass das quasi, das Filmstudio hat ja auch das die Filmfigur benutzt,
ja,
sozusagen, deswegen hat da das überwiegt, aber der Sohn von Lugosi, der war dann auch ein bekannter Anwalt in Hollywood und der hat dann eine kleine Lobbykampagne gestartet,
ja,
und die hat dann 6 Jahre später dazu geführt, dass es dann wirklich ein Gesetz gab, dass das dann in Stein gemeißelt hat, dass der Nachlass die Rechte bekommt. Das hat aber auch einen bestimmten Zeitrahmen. Also in Kalifornien ist es so, dass nach 70 Jahren nach dem Tod des Promis oder des Schauspielers erlischt das Recht des Nachlasses, ihn zu nutzen. Und in Illinois sind es zum Beispiel 50 Jahre. Mhm. Und es gibt auch Staaten, wo es nie erlischen würde, wenn halt der Nachlass das immer regelmäßig, okay, benutzt.
Das ist so ein bisschen wie bei unserem Urheberrecht, wo das dann auch nach ein paar Jahren einfach gemeinfrei wird.
Genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Es gibt sogar auch einige Bundesstaaten, die haben gar kein Right of Publicity Gesetz. Deswegen gibt es auch gerade in den USA auch immer wieder Verwirrungen, je nachdem, wo der Promi gestorben ist und welches Recht dort dann in welchem Bundesstaat irgendwie herrscht. Es war zum Beispiel so, dass in New York, tatsächlich, wo ja viele berühmte Persönlichkeiten gestorben sind,
ja,
und deswegen das betreffend, die hatten jahrelang kein solches Gesetz.
Okay.
Und da war wirklich so, dass auch Anwälte für geistiges Eigentum gesagt haben, dass man lieber in Kalifornien sterben sollte als in New York, wenn einem das irgendwie wichtig ist, was danach passiert nach seinem Tod.
Ja.
Aber seit Mai 2021 gibt es tatsächlich auch in New York ein entsprechendes, aha, Gesetz. Da hat man sich also auch drum gekümmert. Es gibt da auch ein paar Stimmen, die auch wirklich dafür sich stark machen, dass es ein USA-weites Gesetz gibt, dass das feinheitlich, damit man halt nicht diesen Flickenteppich hat. Gerade weil es halt auch um Promis geht, die natürlich eh national oder international funktionieren. Deswegen, dass so ein nationales Gesetz das etwas vereinheitlichen und vereinfachen würde. Man kann aber auch das ganze Right of Publicity-Gesetz auch dazu nutzen, um zu verhindern, dass man als lebender Toter sozusagen zurückkehrt. Das hat zum Beispiel Robin Williams so gemacht.
Mhm.
Der hat nämlich noch vor seinem Tod eine Stiftung gegründet und dieser Stiftung all seine gesamten Nutzungsrechte übertragen.
Ah, und sozusagen gesagt, meinetwegen so Stiftungszweck ist es, dass es nicht mehr verwendet,
genau,
wird.
Genau, für 25 Jahre hat er tatsächlich festgelegt, kann man sein Bildnis nicht benutzen.
Ja.
Das könnte man vielleicht auch darauf zurückführen, dass Robin Williams damit auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, bei Aladdin nämlich, da hat er ja den Genie. Gespielt und er hat damals gesagt, dass er nicht möchte, dass das große Merchandise-Produkte benutzt wird.
Ja.
Aber Disney hat damals gesagt, oh, Nee. Und die haben das dann trotzdem gemacht. Und das hat Robin Williams damals sehr, sehr verärgert, dass er dann quasi auch für McDonald's-Produkte quasi seine Stimme mitbenutzt wurde und als Verkauf genutzt wurde. Der hat sich dann mit Disney dann nochmal, es gibt dann ja auch Aladdin 2 und dort spricht er nicht den Genie. Das ist auch deswegen der Grund, weil er sich wirklich mit Disney verkracht hat. Aber dann Aladdin 3 irgendwie, Fluch von Jafar oder so, wie der dritte heißt, da hat er sich dann wieder mit Disney geeinigt. Aha. Und da hat er dann wieder den Genie gesprochen.
Ich bin also, mal gespannt, wie das bei den ganzen Realfilmen, ne? Da ist ja der Genie ist ja Will Smith.
Ja.
Und da ist er ja sozusagen, spielt er den ja auch als 3D-Figur. Und wenn du heute sowas machst, wie eben diese 3D-Dings, dann wird ja dein komplettes Gesicht gescannt mit allen Details und so weiter. Das heißt, diese Scans, die liegen bestimmt noch auf irgendeiner Festplatte rum. Das heißt, gerade für Personen, die damals so eine Rolle wie Gollum oder so gespielt haben, wo es wirklich hochauflösende 3D- Objekte gibt, ne, 3D-Modelle gibt, die wirst du auf Jahrzehnte wirst du die nachbauen können, immer wieder.
Und selbst dann kannst du halt irgendwann ein Programm bauen, was das hochrechnet und was dann selbst in 50, 60 Jahren sieht das noch gut aus.
Ja, ja.
Und das würde mich auch mal interessieren, wie das, ob das im Vertrag irgendwie drinsteht, wie lange das ein Filmstudio nutzen darf.
Ich denke, also ich würde mal mutmaßen, bestimmt.
Gibt's wahrscheinlich.
Also es gibt da bestimmt Verträge, wo drinne steht, hoffe ich zumindest für die Leute, wo drinne steht, es darf nur für diesen Film beispielsweise verwendet werden oder so.
Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das schon eingeengt ist und dass jetzt nicht Warner sagen könnte, wir nehmen Andy Serkis Gollum-Gesicht und bauen den irgendwie
Und holen uns einen billigeren Schauspieler irgendwie oder Schauspielerin und lassen dann Person XY von Person XY spielen.
Gut, das ist
ja auch weird, oder?
Wäre ja auch technisch schon möglich. Ne?
Also ich nehme den Scan von Will Smiths Gesicht und baue Will Smith nach.
Auf einen Körper von einem billigen Schauspieler.
Von einem günstigen Schauspieler, No-Name, Stunt-Double-Schauspieler irgendwie und lasse ihn dann auch noch die Gesichtszüge nachspielen und so. Und dann habe ich halt Film starring Will Smith, der da aber nie von wusste, nie mitgespielt hat. Also ich bin mir sicher, dass es da Verträge gibt, weil sonst hätte das schon jemand gemacht.
Ja, das ist immer das Gute, wenn es möglich wäre, würde es gemacht. Deswegen, wir haben jetzt aber auch vor allen Dingen über die USA gesprochen. Wie sieht es denn in Deutschland aus?
Ja.
Also meines Wissens nach, ich habe schon ein bisschen nachgeguckt.
Aber das Geld nicht, um Leute nachzubauen.
Das ist schon mal ein Grund, den ich wirklich habe. Ja. Deswegen, ich habe jetzt noch kein explizites Gesetz gefunden, wo das mal wirklich geklärt wurde oder irgendein Fall, wo das mal bei einem Promi wirklich mal oder einer Person der Zeitgeschichte irgendwann mal durchexerziert wurde. Es gibt aber das Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie. Dort gibt es den Paragraph 22 und der sagt, dass nach dem Tod braucht man die Erlaubnis der Angehörigen des Verstorbenen, um sein Bildnis zu nutzen. Und das gilt für 10 Jahre. Mhm. Und nach den 10 Jahren wäre quasi das frei verfügbar nach dem Tod.
Da gibt es, glaube ich, auch Ausnahmen davon, wenn es um irgendwie Berichterstattung geht oder um Zeitgeschehen.
Ja, wie gesagt, also wenn jetzt, wie gesagt, man
wenn sich einer
historischen Person, es gab ja auch Filme über Merkel zum Beispiel, und wenn die dargestellt wird, da braucht man jetzt nicht die Erlaubnis, weil die ist eine Person der Zeitgeschichte. Ja. Und das fällt dann auch unter der Meinungsfreiheit. Aber Angela Merkel hätte natürlich das Filmstudio trotzdem verklagen können und sagen können, hier, das ist komplett falsch, was ihr macht und das ist irgendwie üble Nachrede oder so oder Beleidigung.
Dann hätten sie wahrscheinlich gesagt, Frau Dr. Merkel, das tut uns echt leid, aber sie sind in der Öffentlichkeit. Ja. So. Ja, aber da gibt es ja auch Gerichtsfälle von bestimmten Personen, die dann auch gerne mal klagen irgendwie und verlieren und so.
Sicherlich, aber mir ist zumindest noch nicht bekannt, wo das dann mal geklärt wurde, dass dann auch gerade was CGI angeht, den digitalen Nachbau, was das betrifft, das gab es, glaube ich, in Deutschland halt noch nicht.
Ja.
Und deswegen wäre dann mal interessant, weil zum Beispiel jetzt die 10 Jahre sind jetzt zum Beispiel bei Loriot Also Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow ist 2011 gestorben. Damit ist jetzt sein Tod 10 Jahre her und er wäre, glaube ich, einer der wenigen sehr bekannten deutschen Gesichter, die halt noch so eine Kraft haben, Marketingkraft haben, dass man die jetzt dann nochmal aufbauen könnte und vielleicht als digitale Figur nochmal ihn irgendwie irgendwo durch einen Werbespot laufen könnte. Und er wäre jetzt im Prinzip frei verfügbar, so jetzt mein Verständnis. Ja. Man dürfte ihn natürlich nicht als Opa Hoppenstedt auflaufen lassen, weil da gibt es wahrscheinlich dann, da hat dann irgendein Produktionsstudio die Rechte dran.
Ja, genau.
Ne?
Dann dauert es nämlich wieder nach dem Tod, ich weiß gar nicht, hängt von der Mediengattung ab, wo man ist, aber 70, 80 Jahre oder so, bis man es verwenden darf. Ja,
stimmt. Also man dürfte ihn wirklich nur als Loriot-Figur dann wirklich und nicht halt, dass er irgendjemand spielt, als Person wirklich auferstehen lassen.
Ja, krass, weil, also zum Beispiel, was auch dieses Jahr ausgelaufen ist zum Jahreswechsel, da ist dann wieder das Beispiel für, wenn Urheberrechte auslaufen, 1984 darf man jetzt theoretisch, das ist mein Verständnis, man darf jetzt 1984 den Text nehmen und als Buch veröffentlichen in einer schönen neuen Ausgabe und so weiter, weil es ist jetzt gemeinfrei.
Ja.
Darf ich adaptieren und machen, was ich will.
Ja, und mal interessant, was jetzt dann danach folgt. Es gibt ja auch schon Figuren wie Robin Hood, Sherlock Holmes, ja. So einem Teil ist auch schon frei verfügbar und das führt ja auch immer dazu, dass es immer wieder neue Interpretationen gibt.
Genau, die dann halt auch, ich sag mal, günstiger sind zu produzieren.
Genau.
Ja, ja, interessant. Aber 10 Jahre, krass. Okay. Mich mal interessieren, ob es mal jetzt von L'Oreal beispielsweise abgesehen noch irgendjemanden gibt, wo es sich wirklich lohnt, das als Werbefigur neu aufzubauen.
Ich weiß nicht, wo er schon 10 Jahre tot ist. Also es gibt vielleicht, wenn man jetzt sagt, jetzt wenn Otto irgendwann mal, der seinen Tod 10 Jahre her ist, wäre vielleicht auch so
ja,
jemand.
Aber auch irgendwie, wir haben halt auch keine Popkultur einfach.
Deswegen, das ist in Deutschland zumindest ein großer Punkt, wir haben keine Popkultur. Man sagt, dass selbst in 10 Jahren nach dem Tod dieser Person ist sie noch so groß und bekannt, dass irgendjemand selbst, so viel Geld in die Hand nehmen würde, um den digital nachzubauen.
Ich glaube, selbst bei L'Oreal wäre es ein Problem, weil ich sag mal, in der Zielgruppe 14 bis 29 oder so ist L'Oreal jetzt auch nicht mehr die große Nummer, mit der du die Leute... Ja. zum Schokoriegel kaufen kriegst.
Deswegen. Und halt bei historischen Persönlichkeiten, da brauchst du das halt auch eh nicht.
Nee.
Da stellst du dir die Frage. Und die lässt du halt auch nicht durch einen Werbespot. Aber da, gerade jetzt in Hollywood, wird es vielleicht dann irgendwann interessant, weil da hat man halt dann im Falle von, wenn es in Kalifornien liegt, die 70 Jahre.
Mhm.
Ich glaube, in New York sind es 40 Jahre oder so oder 50 Jahre. Das kommt da jetzt erst auch noch, dass viele große Hollywood-Ikonen, sage ich mal, des frühen 20. Jahrhunderts, also wenn so ein Humphrey Bogart oder so, das kommt da jetzt erst noch, dass das so lange her ist, dass die quasi frei verfügbar werden.
Ja.
Ob wir da eine Welle haben irgendwie an solchen Leuten, die dann gerade nochmal aufkommen, weil die sind, Humphrey Bogart, das natürlich sagt vielleicht jetzt in einem 20-Jährigen auch nichts unbedingt oder einem 16-Jährigen.
Oder Filmnerds bekannt.
Aber vielleicht nicht darüber hinaus. Deswegen ist es vielleicht auch nicht so ein großes Problem, aber zumindest die werden dann schon frei verfügbar sein, dass man sie vielleicht auftreten lassen könnte.
Also das Ding ist halt immer wieder, ne, wenn man so drüber nachdenkt, dann ist es vielleicht so, dass wenn man jetzt Personen, die kürzlich verstorben sind, ne, da ist natürlich dann, glaube ich, auch der Need am größten, die wieder auferstehen zu lassen.
Und da braucht man halt dann immer... die Erlaubnis des Nachlasses.
Eben, und in 70 Jahren ist vielleicht eine Person, die jetzt gestorben ist, auch wieder irrelevant, so von ihrem, zumindest marketingtechnisch ist sie irrelevant.
Für die allermeisten. Also wie gesagt, für Werbespots wie jetzt Schokolade oder Autos, da macht es bestimmt, also gerade James Dean oder so, das könnte ich mir schon, wenn irgendeine Motorradfirma sagt, die nimmt das Geld in der Hand, um ihn wieder digital herstellen zu lassen.
Ja.
Ich glaube, das würde schon noch funktionieren.
Ja.
Weil das sich dann auf die Ikone...
Aber auch vielleicht auch auf einer anderen Ebene, vielleicht nicht über die Ikone James Dean oder nur bei wenigen, sondern einfach die Sache an sich, dass jetzt eben so eine Person das macht, ist dann vielleicht schon...
Oder du hast einfach die Geschichte, wir haben so viel Geld in die Hand genommen, um einen toten Schauspieler digital herzustellen. Das erzählt sich dann auch so ein bisschen selbst.
Ja.
Deswegen besteht natürlich vielleicht eine Gefahr, dass irgendwann keine Schauspielerei... irgendwann mal in 100 Jahren so krass nötig ist, weil man quasi so einmal sein Gesicht hochlädt. Man animiert alles, wenn das auch so gut ist. Es ist ja die Technik ist ja schon ziemlich gut, aber noch nicht wirklich perfekt. Und Rogue One ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Moff Tarkin sah ganz gut aus, aber Leia, die digital verjüngt wurde, die sah wieder ganz furchtbar aus.
Es kommt immer darauf an, auch auf die Szenen. Es kommt auf die Lichtsetzung an, es kommt auf den Schnitt an, es kommt natürlich auf die Texturen an. Es ist wirklich, da ist nicht jede Szene gleich, glaube ich. Und in manchen funktioniert es ziemlich gut, vor allem so in dunkleren Settings und so weiter, in manchen aber auch gar nicht.
Ja. Deswegen, das ist halt auch eine hohe Kunst und ich denke mal, da braucht es mindestens noch 20, 30, 40 Jahre, bevor man sagt, es ist auch trotzdem noch übelst teuer. Also das können sich ja wirklich absolut große Studios leisten. Eine Figur digital wiederherzustellen.
Ich glaube, bevor uns die SchauspielerInnen flöten gehen durch digitales Zeug, geht uns eher das Set-Design flöten durch digitales Zeug.
Das kommt wahrscheinlich wirklich eher,
Weil wenn du dir zum Beispiel auch wieder Star Wars den Mandalorian anguckst, da sind ja ein Großteil der Hintergründe sind ja tatsächlich komplett digital, aber nicht so, wie man denkt, wo es immer so ein bisschen, also oft auch in teuren Produktionen cheesy aussieht mit Greenscreen, sondern tatsächlich in einem riesigen LED-Studio gemacht, wo irgendwie in der Unreal Engine der Hintergrund gebaut, so ein bisschen wie das Tagesschau-Studio, ne?
Also die sind quasi in einem Videospiel drin, ne?
Ja, also du baust ein riesiges Videospiel im Prinzip, eine Landschaft.
Also ein Level quasi, ein Level?
Ja, das nur im Hintergrund stattfindet und halt auch meistens so blurry ist, weil die Kamera einen Fokus auf der Person hat. Du hast so ein paar Wie im Theater im Prinzip. Du hast so ein paar Requisiten und die Kamera trackt quasi im Live, weil die Rechner auch schon schnell genug sind, trackt live ihre Bewegung und der Hintergrund bewegt sich mit. Das heißt, es sieht so aus, als wäre der Hintergrund echt und du drehst es aber komplett im Studio. Dann ist das Licht funktioniert natürlich mit, weil die LEDs imitieren natürlich Licht. Und das sieht in großen Teilen, zumindest was man da so sieht bei Mandalorian, sieht besser aus als Greenscreen. Wesentlich.
Ja.
Und ich glaube gerade, wenn das mal irgendwann so eine große Marktreife hat, dann ist es auch günstiger, als riesige Sets zu bauen.
Ja. Aber dann kannst du natürlich sagen, dann wären die Set-Designer, die wären dann halt Level-Designer.
Ja, man sagt jetzt nicht, es geht ja nie was so flöten, dass plötzlich, also selten, dass halt plötzlich reihenweise Leute arbeitslos werden oder so. Aber ich glaube, bevor wir Schauspielerinnen 3D animieren, machen wir eher sowas.
Ja. Und was halt, glaube ich, was auch wichtig ist, ist, dass man kann natürlich einen CGI-Artist haben, der die geilsten Hautporen designen kann, aber der kann halt immer noch nicht vielleicht einen Schauspieler animieren, sodass er aussieht, als ob er wirklich gut geschauspielert hat.
Ja, ja.
Ne, das ist ja auch nochmal eine Kunst. Also gerade Motion Capturing zeigt ja auch, man könnte ja auch die komplett das anders machen, aber man will ja gerade die Aufnahmen eines professionellen Schauspielers haben, damit er die Technik ein bisschen leitet. Mhm. Und halt auch viele CGI-Artists, wenn man die in Interviews oder so mitbekommt, die brauchen ja auch diese Anleitung, damit man wirklich weiß, wo es hingeht, die Reise. Und die können halt das Schauspielerei eigentlich nicht übernehmen. Aber die müssten halt genauso gute Schauspieler sein, wie sie CGI-Artists sind.
Und gerade wenn es um lebende Personen geht, dann ist es halt auch einfach, dann ist halt wirklich A die Frage, rechnet sich das natürlich, ne? Da kommt der Markt wieder. Rechnet sich das überhaupt, diesen Star jetzt zu animieren für zig Millionen oder ist es dann nicht vielleicht sogar günstiger und längerfristig wirkungsvoll, jemanden neuen aufzubauen? Nehmen wir nicht vielleicht doch jemanden, der günstiger ist? Trägt die Geschichte dann nicht doch mehr als die eine Person, die drin ist? Also ich glaube, solange das noch so teuer ist, würde es, glaube ich, eher nicht passieren.
Es kann natürlich dann auch im Gegensatz, vielleicht gibt es irgendwann auch eine KI, die das komplett selber berechnet und die lernt quasi, guckt die Schauspielerin an und lernt dann halt deren Kunst sozusagen und kann das dann selber replizieren. Aber ich glaube, da sind wir auch noch sehr, sehr weit weg davon.
Ja, alles sehr Zukunftsmusik.
Das ist sehr, sehr, sehr zukunftsmusikig. Aber was es zumindest schon gibt und wo es auch schon Fälle gab, ist, dass es bei Stimmen, da ist eine KI mittlerweile schon recht gut, eine Stimme zu lernen und die dann zu imitieren, wirklich. Ja. Und das wirklich auch, wenn man die dann danach bearbeiten kann, auch so dann Ausdruck, Betonung, Rhythmus zu geben, dass es wirklich wie ein echter Mensch klingt. Das ist auch, gab es auch vor kurzem einen Fall, da gab es nämlich die Dokumentation Roadrunner. Da geht es um den Fernsehkoch und Autor Anthony Bourdain, der ist auch vor 3 Jahren verstorben. Und in der Doku gibt es 3 Zitate von Bourdain, die von einem Softwareprogramm generiert worden ist.
Ja, aber waren das Zitate, die er sozusagen vorher mal als Text?
Die hat er als Text mal geschrieben.
Ah, ja. Okay.
Also die sind nicht komplett ausgedacht, aber die hat er mal niedergeschrieben, die dann von der Software aufgesagt wurden.
Das stellt natürlich große Fragen an den Journalismus.
Richtig. Gerade weil es natürlich auch eine Doku-Film ist, bei einem fiktionalen Werk wäre es nochmal was anderes, wenn du sagst, die Schauspielerin ist verstorben und deswegen haben wir jetzt, aber uns fehlten noch 3 Sätze oder 5 Minuten an Dialog.
Dann hat man wieder Kunst im Prinzip. Ja? Aber das ist natürlich extrem schwierig.
Ja, also der Regisseur hat auch in einem Interview gesagt, die Ethikdiskussion, die schieben wir erstmal beiseite.
Ja. Naja, das ist aber, diese Diskussion gab es ja auch schon, als Photoshop immer besser wurde. Also die Frage bei Bildern, kann ich denn den Bildern noch trauen? Jetzt muss man sich fragen, kann ich den Tönen noch trauen? Videos ist ja auch KI ganz groß. Bei Deepfakes zum Beispiel wären auch mal besser.
Ja.
Kann ich denn den Bildern noch trauen? Und da müssen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen müssen, dass das nicht immer der Fall sein wird. Und bei der Stimme zum Beispiel, da gibt es tatsächlich, ich glaube Adobe hat ein Programm geschrieben für Audition, also für diese Schnittsoftware. Das ist aber schon Jahre her jetzt. Da habe ich jetzt auch seit einem Jahr irgendwie nicht mehr den aktuellen Stand mehr angeguckt. Aber da war damals auch die Diskussion, darf man dieses Plugin, wo du 20 Minuten Audiodatei reinlädst von deinem Interviewpartner und dann kann dir das, also lernt dir das die Stimme und du kannst Worte zum Beispiel von den Personen eintragen. Und das hatte, glaube ich, Adobe, die auch die Macher von Photoshop sind, hat Adobe dann tatsächlich nicht veröffentlicht, damals zumindest, weil diese Probleme eben nicht geklärt waren.
Gut, bei Adobe kann man auch immer sagen, gut, es ist Adobe und das Programm würde alle 5 Minuten abstürzen.
Das würde wahrscheinlich passieren, das stimmt.
Also das ist immer dann das, da regelt dann durch der Markt dann wirklich. Das würde einfach als Massenapplikation nicht so gut funktionieren.
Aber es ist toll vernetzt und ist in der Cloud.
So. Und kostet 80 Euro im Monat.
Im Monat. Au.
Ja, aber ja, das ist auf jeden Fall sehr spannende Diskussion und ich glaube, das ist jetzt so noch bei 3 Zitaten jetzt in der Doku. Ist vielleicht noch haarscharf, wenn
aber
man sagt,
muss
ist es wieder geschrieben?
Muss man vielleicht sagen, vielleicht auch nicht. Mit Hinweis vielleicht?
Ja, das, also das muss man auf jeden Fall sagen, dass da haben auch alle, die das, diese Diskussion damals an dieser Diskussion mit beteiligt waren, die haben es auch gesagt, das muss auf jeden Fall klar gemacht
Disclaimer
werden.
Disclaimer muss mit rein.
Disclaimer so, mit rein. Und wie auch, also weiß einfach am Ende irgendwo in den Credits versteckt, auch ein bisschen blöd. Ja. Vielleicht am Anfang kurz gesagt, weil der Tod von diesem Fernsehkoch hat ja auch eine gewisse Rolle in der Doku ja auch gespielt oder so. Ja. Deswegen kann man ja auch am Anfang sagen, hey, wir hatten keine Möglichkeit mehr und das ist ziemlich wichtig irgendwie, laut Auffassung.
Na, das ist wie im Radio jetzt auch, ne, wenn du Personen hast, die jetzt sich zum Beispiel, jetzt nicht Stars oder so, die jetzt stimmlich nicht bekannt sind, ne, und meinetwegen irgendwie Abgeordneter XY kennt niemand in der Öffentlichkeit so. Und die haben sich nur zu einem Thema schriftlich geäußert. Dann ist natürlich die Frage, wie bringe ich das jetzt in einem Beitrag unter? Dann kannst du das, oder hast du auch keine andere Wahl, als wenn du es nicht selber vorlesen willst, was langweilig ist jetzt im Text, dann, also als indirektes Zitat oder so, dann lasse ich das halt jemanden einlesen. So, und dann ist aber der Hinweis natürlich selbstverständlich, teilte schriftlich mit und dann klingt es auch ein bisschen eingelesen, immer mit Absicht. Das ist natürlich, ich sag mal, journalistisch auch okay ist. Ich kann jetzt nicht einfach einen Schauspieler beispielsweise beauftragen, das einzusprechen und jeder denkt, das wäre diese Person, die das gesagt hat. Das
und er spielt es auch wirklich so, als würde er es wirklich gerade sagen.
Das wäre nämlich höchst unredlich. Und es gibt auch zum Beispiel Podcasts, ich habe so einen historischen Podcast gehört, wo es jetzt auch nur schriftliche Äußerungen irgendwie gab, wo direkt wo wirklich Schauspielerinnen und Schauspieler engagiert worden, um bestimmte Texte einzulesen. Und da wird es auch am Anfang dann meistens ganz klar gesagt. Natürlich, wir haben hier Zeitungsausschnitte und historische Persönlichkeiten oder so. Das ist weit in der Geschichte zurück, was es auch nochmal ein bisschen entschärft, wo man sagt, die sind von Schauspielerin XY eingelesen worden. So, ne? Und dann kann man das machen. Dann ist es auch wieder okay.
Ja. So.
Aber ganz ohne.
Ja, also man kommt auf jeden Fall in so ein Gebiet, wo man sagt, okay, jetzt ist vielleicht noch halbwegs okay, aber das öffnet halt Tür und Tür.
Und man verschiebt die Grenzen dann immer weiter.
Es sind am Anfang sind es 3 Sätze und dann.
Und irgendwann ist dann alles okay, oder was?
Ja. Irgendwann ist dann die komplette Figur halt einfach nur fake. Deswegen, da muss man natürlich auch dann wirklich vorsichtig sein. Deswegen finde ich die Diskussion darum auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Aber ich glaube, man kann auch trotzdem davon ausgehen, dass es erstmal nicht passieren wird, dass man einen Film hat, wo komplett alle Figuren aus dem Computer stammen.
Das glaube ich auch nicht. Aber gefährlicher ist es, glaube ich, eher in Social Media irgendwie, dass du da halt
ich glaube,
für
Fake, dafür ist es wahrscheinlich wirklich schlimmer, weil wenn du irgendwann mal jemanden hast, der wirklich das Geld und die Muße hat, Bilder, Videos, Audio so zu bearbeiten, dass es einer bestimmten Narrative folgt, die er erzeugen möchte, was mittlerweile absolut möglich ist, hat man ja jetzt
ich glaube,
jetzt
das gab's, ich, wenn es das nicht schon gab, dann gebe ich hier Brief und Siegel, dass das uns innerhalb der nächsten 1-2 Jahre beschäftigen wird, dass auf irgendwelchen Telegram-Gruppen irgendwelche Deepfake-Videos rumgehen. Person XY hat aber das und das gesagt, was aber gar nicht stimmt, weil also nicht. Es gibt von Trump ganz viele Sachen, wo das schon gemacht wird, die aber eher so humoresk sind. Ne? Aber
Also ich weiß nicht, ob es wirklich schon 1-2 Jahren, ob da die Leute so wirklich technisch noch haben, dass du es wirklich nicht glauben kannst, aber ich kann mir vorstellen, dass es selbst Deepfake, da musst du sehr viel Arbeit reinstellen,
also
damit es gut aussieht.
Ich glaube, das musst du, aber ich glaube, das ist so. Ich glaube, die Technik gibt es schon. Und wenn du es glauben willst, ne, deswegen sage ich von irgendwelchen Telegram-Kanälen, wenn du es glauben willst, dann wird es geglaubt und dann.
Also auch so
Fake-Zitatkarten und so, das funktioniert ja auch, weißt du? Ja. Obwohl, du kannst es in dem Moment nicht nachprüfen.
Obwohl, meistens kann man auch mit einer einfachen Google-Suche kann man es meistens eigentlich schon überprüfen.
Aber du willst es ja im Moment nicht nachprüfen, indem du es teilst. Und das wird bei den Videos auch passieren.
Deswegen muss natürlich aber auch dann die Qualität des Fakes dann nicht so gut sein in dieser Verschwörungsgruppe.
Ja.
Aber außerhalb sieht man sofort, dass es ein Fake ist.
Genau, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, so Punkte geben und es wird immer mehr, glaube ich, so geben, wo man dann schon davor sitzt und so fragt, jetzt muss ich aber mal einen technischen Check machen, so wie Fact-Checking, ne? Ich muss jetzt aber mal einen technischen Check machen, ob das passt. Gibt's ja bei Bildern zum Beispiel, wo wenn Bilder rumgehen und du sagst, so ist das wirklich passiert, wo dann auch teilweise große Medien schon drauf reingefallen sind, wo dann aber irgendwelche Dateianalysten gesagt haben, hier das und das Detail. Das passt aber nicht. Hier stimmt die Lichtsetzung nicht. Hier stimmt der Schatten nicht. Das ist nicht echt, das Bild.
Das gab es zum Beispiel bei dem Mörder von Kennedy. Mhm. Da gab es so ein berühmtes Bild von dem Mörder.
Harvey Oswald.
Von Harvey Oswald, ja. Was dann halt auch so, dass das gestellt wurde oder nicht echt sein kann, ja. Weil das FBI, die Verschwörung ist ja, das FBI stand dahinter. Ja. Und das ist auch im Film mit Kevin Costner, spielt das auch eine Rolle, wurde das auch kurz erwähnt, dass dieses Bild ja nicht irgendwie, das ist wirklich irgendwie gestellt, weil dieser Schattenverlauf da, wie er da steht und die Waffe ist viel zu, die er in der Hand hält, klar. Viel zu groß, das kann gar nicht sein. Aber da haben sie dann auch Experten mit mal eingesetzt, nee, das stimmt wirklich. Dass das Bild echt ist, aber da gab es dann diese Verschwörung drüber, dass das Bild fake ist, obwohl es gar nicht fake ist. Das ist natürlich auch so ein Effekt, dass du dann
doppelte,
Bilder nicht...
Doppelte
Fake, ja.
Mein Kopf!
Deswegen, Fazit ist dann vielleicht für den Film an sich gar nicht so problematisch. Natürlich gibt es Einzelfälle, aber wenn das alles mit der Erlaubnis des Nachlasses ist und wir hoffen mal, dass in den meisten Fällen der Nachlass zumindest
halbwegs verantwortungsvoll
damit umgeht und vielleicht dann geht es natürlich meistens natürlich um Geld.
Ja.
Es gibt natürlich auch die Fälle, wo dann der Nachlass nicht einheitlich ist oder zerstritten ist, ne, dass es nicht die eine Person gibt, dann kannst du dich auch probieren. Das war irgendwie bei Prince ist das der Fall.
Ja.
Da ist der Nachlass irgendwie, der hat das vor seinem Tod nicht geregelt, irgendwie, wer da die Rechte bekommt. Deswegen ist es dann automatisch halt an die nächsten Angehörigen gegangen, aber die sind nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen. Deswegen ist das natürlich ein Problem. Und es kann natürlich auch sein, dass dann der Nachlass irgendwie Filmstudios die Rechte da gibt, die das lieber hätten nicht machen sollen, dann wird damit irgendwie Schindluder betrieben. Aber gibt es zumindest im großen Kontext, gibt es das ja noch nicht so, zumindest auch noch nicht bekannt, zumindest beim großen Hollywood-Film, da irgendwie totales Schindluder damit betrieben wurde. Aber es ist natürlich trotzdem eine Gefahr. Aber es ist wahrscheinlich wirklich für, wie wir jetzt besprochen haben, für Fake-News-Bilder, ist das wirklich, das wird wahrscheinlich ein größeres Problem in den nächsten Jahren.
Ja.
Das kann man wirklich sagen. Weil da die Filmtechnik Mittel geliefert hat oder mit dafür verantwortlich ist, dass dort mehr Geld reingeflossen ist, um so eine Technologie zu entwickeln, dass damit halt auch wirklich Schindluder getrieben werden kann.
Ja.
Deswegen Achtung im Internet, wenn ihr unterwegs seid.
Internet.
Der Internetführerschein ist so
wichtig. Ich wollte gerade sagen, holt euren Internetführerschein raus und dann geht das los.
Dann geht das immer los. Gut. Aber ich bin trotzdem, liebes Hollywood, nicht mehr so viele Filme, wo alte Schauspieler wiederkehren unbedingt müssen.
Ja.
Aber denkt euch auf jeden Fall eine bessere Geschichte
mal was,
aus.
Probiert mal was Neues.
Macht
bitte.
Mal was Neues. Dann macht wenigstens eine CGI-Figur, die ich nicht kenne und die dann irgendwie eine neue Rolle wenigstens hat und nicht einfach die alten Kamellen von gestern. Seid mal kreativ, bitte. Das ist mein Appell an euch.
Und mit diesem Appell und dem Appell an euch, uns zu schreiben über alle Wege, die es so gibt, verabschieden wir uns wieder in dieser Folge und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn es wieder heißt,
das Filmmagazin.
Also bis dann, ciao.